Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu Macht der Epigenetik. Und heute habe ich mal wieder zwei ganz besondere Gäste bei mir und diesmal tatsächlich zwei. Die liebe Heike und die liebe Katharina. Ich glaube, wir starten einfach mal damit, mit einer kurzen Vorstellung. Liebe Heike, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Pharmazeutin hier in Österreich, habe eine eigene Apotheke und bilde sozusagen mit meiner Partnerin, neben mir der Katharina, das kongeniale Duo rund um bioidente Hormone.
Ah ja, yes. Sehr schön. Und Katharina, du?
Ja, das ist schwierig, mich so kurz zu fassen, aber ich versuch's. Also ich bin mittlerweile Hormonwissenschaftlerin, eigentlich seit 20 Jahren, war in der medizinischen Praxis sehr lange tätig, aber habe gemerkt, dass ich irgendwie noch einen größeren Auftrag habe und habe dazu ein Netzwerk gegründet mit der Heike und wir sind on the road und unterrichten Ärztinnen und Therapeutinnen in der humanen identen Hormontherapie, so wie wir das mittlerweile nennen. Und ja, freuen uns sehr, heute mit dir zu quatschen.
Ja, sehr schön. Genau, in diesem Podcast geht es nämlich darum, dass wir uns über die Hormone unterhalten, unsere Hormone, warum Hormone so wichtig sind. Und wenn man an Hormone denkt, dann denkt man meistens daran irgendwie, das ist nur wichtig für die Frauen. Aber das Ganze im Gegenteil, für die Männer ist es nämlich auch sehr wichtig. Und es wird ganz, ganz viel vergessen, vor allem auch für die Männer, aber auch bei Frauen, wie man hier therapieren könnte, wie man hier vorbeugen könnte und vieles mehr. Also das heißt, diese Folge ist ganz, ganz wichtig für dich, für deine Hormongesundheit, aber auch für deine Langlebigkeit, für das Thema gesund altern, weil Hormone meines Erachtens dort einen großen, großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Liebe Heike, magst du vielleicht mal kurz darauf eingehen, warum sind die Hormone für uns so wichtig für unsere allgemeine Gesundheit? Dass wir einfach mal so starten.
Also ich würde sagen, es gibt keinen einzigen Vorgang bei uns im Körper, der nicht durch ein oder mehrere Hormone gesteuert ist. Und ohne unsere Hormone läuft überhaupt gar nichts. Und mit dieser Regel, dass das on the top über allem drüber steht, ist eigentlich klar, dass wir uns wirklich im Detail damit beschäftigen müssen, dass wir schauen müssen, wo können wir Puffer schaffen, sozusagen einen Hormonpuffer, aus dem unser System dann immer schöpfen kann, wann immer es Bedarf hat.
Mhm. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also was wir ja mittlerweile sehen, ist, dass viele Männer und viele Frauen ein komplettes Durcheinander haben in ihren Hormonen, schon auch in jungen Jahren. Und wie du sagst, der ganze Stoffwechsel, unser Energiehaushalt, unser Schlaf, unsere Stimmung komplett von Hormonen abhängt und die ganzen Hormone auch miteinander interagieren. Katharina, magst du vielleicht mal kurz darauf eingehen, was so deine Erfahrungen sind? Ab welchem Alter beginnt eigentlich die Thematik Hormone und ab wann sollte man sich dort damit eigentlich auch beschäftigen?
Also die Thematik Hormone beginnt eigentlich nach der Empfängnis.
Ja.
Ja, im Mutterleib. Da beginnen wir nicht mit der Hormontherapie, natürlich. Aber wir wissen es von den US-AmerikanerInnen, die bereits vorpubertär in der Kindheit bei ADHS zum Beispiel mit Progesteron arbeiten. Das machen wir hier nicht im Westen, aber es ist ein spannendes Thema. Und ich denke, spätestens in der Pubertät sollten wir bereits junge Menschen unterstützen, jetzt nicht unbedingt mit humanidenter Hormontherapie, aber mit den Mikronährstoffen, sprich Kofaktoren und Pflanzenstoffen schon zu arbeiten. Und spätestens ab dem Alter von 20 leider, ja, stellen wir fest, dass hier bereits schon Therapie mit humanidenten Hormonen oft vonnöten ist. Und die Hormone begleiten uns ein ganzes Leben lang.
Und tatsächlich bis zum Tod. Ist vielleicht auch zu erkennen, ganz, ganz deutlich, dass sowohl die jungen Frauen als auch junge Männer deutlich jünger werden, wo Bedarf an Hormonen tatsächlich schon nötig ist. Und ich versuche dann immer, wenn dann Kunden in der Apotheke stehen und sagen, ja, aber warum ist das so? Dann ist eigentlich einer meiner Leitsprüche, wovon Mama und Papa schon nicht mehr so viel haben. Wie soll dann das Kind einen gesunden Puffer sozusagen mit auf den Weg bekommen? Und das ist, glaube ich, auch das Bild unserer Zeit. Der Puffer der werdenden Eltern ist leer. Und dementsprechend kommt natürlich auch das Kind schon mit defizitären Voraussetzungen daher.
Was sind denn eurer Meinung nach die Ursachen in unserer Umwelt heutzutage, die zu Hormonschwankungen, Hormonproblemen führen, dass wir eigentlich wirklich hier einerseits mit Kofaktoren arbeiten dürfen am Anfang, aber dann später auch vielleicht mit Ersatztherapie durch humanidente Hormone?
Wir haben jetzt den ersten Teil nicht so gut gehört. Ursachen in der Umwelt, hast du genau gefragt. Und von wem willst du es wissen?
Beginnen wir mal bei den Frauen.
Ja, es ist sicherlich so, dass wir wissen, dass es ganz viele Stoffe gibt, die äquivalent am Hormonrezeptor andocken können, dort über das Andocken den Rezeptor besetzen, aber natürlich keine vorgesehene Wirkung damit auslösen. Wenn jetzt aber diese Rezeptoren blockiert sind, dann heißt es in der Folge, dass das körpereigene System nur schlechter reagieren kann beziehungsweise Hormone produzieren kann. Und diese Disruptoren, wie man sie nennt, finden wir wirklich verteilt in jedem Leben. Man kann sie eigentlich gar nicht so wirklich dafür schützen, weil sie uns immer umgeben.
Ja.
Weichmacher, Stoffe in Haarspray, Kosmetika und sonstige Dinge. Alltägliche Sachen, die einfach, weiß ich nicht, da müssten wir uns in einen Kokon begeben und ganz isoliert leben, aber die sind tatsächlich da. Und wenn das System dann von Haus aus einfach gedrosselt ist, weil ein Teil der Enzymatik, ein Teil der Rezeptoren vermittelten Wirkungen nicht stattfinden kann, wird sicher schwierig.
Also was man weiß, ist, dass die immer früher beginnende Regelblutung bei den Mädchen definitiv mit Xenohormonen zu tun hat. Und da müssen wir hinschauen. Und das ist auch eine politische Frage oder ein politisches Thema, das viel, viel mehr in die Öffentlichkeit noch gerückt werden muss. Und ich habe vor 20 Jahren über dieses Thema schon gesprochen, da wurde ich nur ausgelacht. Ja, was für ein Blödsinn und das macht ja alles gar nichts. Mittlerweile weiß man viel, viel mehr darüber. Ich versuche es trotzdem nicht so sehr überzustrapazieren, weil die Menschen kriegen Angst. Das heißt, all das, was sich in meinem Alltag ändern kann, ja, da ermutigen wir, das zu verändern. Die Macht liegt auch im Einkaufskorb. Ja, das heißt, da, wo ich weiß, das hat Einfluss auf meinen Hormonhaushalt, das schadet, da gibt's ja auch Apps, ja, wo man das alles abrufen kann. Das stellen wir wieder zurück, ja, weil dann muss auch die Industrie drauf reagieren. Aber alles, was jetzt Umwelt, Trinkwasser, Luft und so weiter betrifft, würde ich das jetzt nicht überstrapazieren.
Ja, weil es halt schwierig ist, wie du kannst ja die umgebende Luft nicht wegfiltern von dir. Aber eins ist tatsächlich so, wenn alle Kunststoffverpackungen mit den Weichmacheranteilen, sagen wir mal, vermieden oder gemieden werden, im täglichen Leben, beim Einkaufen, bei der Auswahl, was wähle ich für ein Produkt, wie ist es verpackt? Wenn ich den Teil schon einmal in meinem Alltag so integriere, dass ich sage, ich meide diese, bin ich schon ein ganzes Stück weiter. Und das kann tatsächlich jeder. Und wenn die Verpackungen mit den hohen, also einfach Kunststoff-Plastikverpackungen im Regal stehen bleiben, dann wird irgendwann auch da die Lebensmittelindustrie reagieren müssen.
Müssen, definitiv dann, ja. gehen wir vielleicht ein bisschen nochmal darauf ein, nehmen wir mal ein paar Beispiele, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, wo sind denn zum Beispiel Weichmacher drin, wo sehe ich die, wenn ich jetzt ins Regal sozusagen reingreife. Fängt es schon an mit den Tomaten, die ich einkaufe, die in Plastik eingepackt sind?
Ja, genau. Im Prinzip jede Verpackung, das Wort Weichmacher impliziert, was gemeint ist. Immer dann, wenn die Verpackung weich und elastisch ist, dann hat das den Grund, dass diese Stoffe drin sind. Und die tatsächlich sind diese Stoffe in gewissen Strukturen äquivalent unserer Hormone. Deswegen passen sie in das Schlüssel-Schloss-Prinzip des Rezeptors hinein und docken einfach dort an und verhindern, dass physiologische Reaktionen passieren können.
Aber ich glaube, es ist wichtig, das Thema für den Endverbraucher wirklich zu vereinfachen. Ja. Ich habe angefangen, vor 20 Jahren mich zu beschäftigen mit 20.000 Zusatzstoffen in Lebensmitteln und Kosmetika. Ja, ich hatte so ein fettes Buch, wo ich dann immer nachschlagen musste, was ist das, und dann noch forschen musste, was bedeutet das jetzt. Jetzt gibt's wirklich einfach die Apps, wo ich die Produkte einscanne und der spuckt mir alle Inhaltsstoffe aus und erklärt mir auch noch, was die einzelnen für Auswirkungen haben. Und das ist eine wunderbare Sache. Und wir sagen immer, check doch zu Hause mal all das, was an Kosmetika und auch Waschmittel und Co. bei euch rumsteht, kennt das und schaut mal. Ja, und die meisten drehen dann kurz mal durch. Ja, eine meiner besten Freundinnen, die war so ein Kosmetik-Freak, die hat dann alles gescannt, und als ich die Woche drauf zu ihr kam, hat sie mich erstens gehasst und zweitens standen zwei volle Müllsäcke vor der Tür. Ja, und sie hat gesagt, es sind genau zwei Produkte übergeblieben. Ja. Und deswegen, wenn man gleich ein Geschäft schon scannt, ja, nur das mitnimmt, was sauber ist, dann ist man schon im Vorteil.
Ja. Ihr könnt auch gerne Beispiele nennen. Wie heißt so eine App zum Beispiel? Dann können wir die auch gerne mal unten verlinken.
Das ist ja Fettwerbung. Also ich stehe auf die Code-Check-App. Das ist meine Lieblings-App. Es gibt auch den ToxFox. Aber Code-Check ist für mich on top. Die machen das schon lange. Die haben eine riesen Datenbank. Ja, man kann auch Produkte, die nicht registriert sind, dort hinschicken. Ich finde die toll.
Weißt du, was ich so besonders daran finde, ist einfach die Tatsache, dass man sich damit auseinandersetzt. Jeder Einzelne für sich selbst. Was verwende ich für mich? Was hätte ich gerne in meiner Familie? Also allein das sich damit auseinandersetzen weckt Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt.
Ja, da gebe ich euch komplett recht. Ihr habt vorhin noch eine Sache angesprochen, Luft und Wasser. Wasser spielt bei uns auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn wir über Gesundheit sprechen, bei uns auch in der Ausbildung zum Epigenetik-Coach. Und Wasserfiltern, da wird viel rumdiskutiert. Ja, wenn wir uns die offiziellen Werte anschauen, dann wird gesagt, naja, das ist ja sauber. Hier vor allem, wir kommen hier aus München, das Münchner Wasser ist sauber. Aber was wir ja sehen ist und was ich immer wieder erlebe ist, dass das Wasser tatsächlich mit Hormonen belastet ist, mit Rückständen aus der Pille, mit Chemotherapeutikern, mit anderen Medikamenten, mit zum Beispiel, es gibt glaube ich eine ganz gute Dokumentation, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo wirklich getestet wird, wie viel Diclofenac befindet sich noch im Trinkwasser. Wie seht ihr das und was sind da eure Erfahrungen?
Das ist ein heißes Thema. De facto ist es da im Trinkwasser. Mir ist nicht bekannt, dass man irgendwie künstliche Hormone im Moment schon filtern könnte.
Ja, also ich bin bei dem Thema ein bisschen vorsichtig, weil es stehen auch sehr viele alternative Anbieter hier Schlange. Die einem dann teilweise auch mit sehr komischen Tests, wo die irgendwas zugeben ins Trinkwasser und es wird dann schwarz und flockt aus und fällt aus und so dann Menschen suggeriert wird, sie würden sich vergiften oder bald sterben, wenn sie nicht dieses Wassergerät kaufen. Da bin ich ein bisschen, wie soll ich das denn formulieren, nicht ganz so einverstanden. Ich mache jetzt wieder Werbung, nicht für eine Firma, sondern einfach für den ganz klassischen Aktivkohlefilter, mit dem man einfach schon relativ viel erledigen kann. Und dann müsste man, und ich glaube, das führt heute zu weit, ich habe vor 20, 25 Jahren ganz, ganz viele Wassertests gemacht auf unterschiedlichen Ebenen, mit Osmose, mit allen möglichen anderen Systemen, und spannende Ergebnisse erhalten. Ich würde trotzdem meinen, dass ich tatsächlich jetzt hier nicht die Top-Ansprechperson bin, aber Aktivkohle finde ich toll. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir hier wieder die Politik ansprechen,
ja,
weil wir müssen an unseren Kläranlagen etwas ändern, ja, und wir brauchen neue Systeme und wir brauchen, ich glaube, es wird ja jetzt über diese vierte Stufe diskutiert, ja, die einen Haufen Geld kostet. Das ist für mich Basis, ja, das muss etabliert werden und solche Sachen dürfen nicht auf einzelne Personen übertragen werden, wo es dann heißt, es liegt in meiner Eigenverantwortung. Das ist Verantwortung, ja, unserer Führerinnen aller Länder in Europa, sich darum zu kümmern, weil hier geht es darum, Menschen zu schützen, und zwar vor vehementen Auswirkungen, nicht nur auf unser Hormonsystem, sondern auf unsere Gesundheit im Allgemeinen.
Ja, 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 da gebe ich dir recht, komplett. Ja, lass uns mal nochmal ein bisschen tiefer in die Hormone wieder hineingehen. Ich möchte einerseits einmal über die Wechseljahre sprechen, so über typische Symptome, und aber auf der anderen Seite möchte ich auch mal über die Männer sprechen, weil häufig überhaupt nicht über die Männer gesprochen wird. Und wenn über Männer gesprochen wird, wird meistens nur über einen Testosteronmangel gesprochen. Aber da gibt es ja auch zum Beispiel den Progesteronmangel noch. Was sind denn so typische Symptome in den Wechseljahren bei Frauen, die häufig vielleicht falsch auch erkannt werden von den Therapeuten?
Wie meinst du mit falsch erkannt werden? Also ich glaube, es gibt eine Liste, die man kann klar differenzieren. Es gibt Symptome, die der Östrogenseite zugeordnet sind, und es gibt Symptome, die der Progesteronseite zugeordnet sind oder dem Mangel an Progesteron. Und tatsächlich ist das auch ganz, ganz, ganz nett, mit dieser Art Liste zu arbeiten, weil dann kann jede Frau für sich ein bisschen sozusagen ein Hackerl machen, wo habe ich da was? Also die Progesteronseite ist für mich gekennzeichnet mit, es gibt Wasseransammlungen im Körper, die vorher nicht da waren. Es gibt dieses diffuse Unwohlsein, ich sage jetzt einmal so leicht Depri, dieses, ich habe irgendwie keine Energie.
Schwer konzentrieren.
Schwer konzentrieren, das Hirn hat Löcher. Also dass man denkt, wieso fällt mir jetzt der Name nicht ein, das habe ich, weiß ich ja sonst. Also diese Seite,
Schlafstörungen.
Durch Schlafstörungen dann vor allen Dingen,
ja.
Während die Estradiol-Seite, und da gibt es jetzt tatsächlich, da muss man eigentlich ein bisschen unterscheiden, es gibt nämlich ein im Verhältnis zum Progesteron ein zu viel an einem Estradiol, dann hat das Ganze eher Estradiol-Dominanz-Symptome oder auch überhaupt ein Estradiol-Mangel, dann sind sozusagen beide Seiten im Mangel, die Progesteron- als auch die Estradiol-Seite. Und da gibt es eigentlich, dass man ein bisschen differenzieren sollte. Und so eine schnelle Checkliste mit Estradiol-Symptomatik, Progesteron-Symptomatik, und ich mache einfach mal für mich ein Hackerl, was zeigt sich so bei mir? Ist eine schnelle Hilfe, kann man leicht machen.
Ja, also es gibt eine Liste, ich mache mal Werbung für uns, ja, also für unser Netzwerk. Wir haben auf der hormon-netzwerk.at gibt es einen Download-Bereich, und dort gibt es diese Liste Hormone und ihrer Mangelsymptome. Und wir differenzieren bei den Östrogenen nochmal zwischen Estradiol und Estriol. Estradiol umfasst diese ganzen klassischen Wechselbeschwerden, an die wir alle denken.
Schwitzen,
Hitzewallungen,
Schlecht schlafen,
Herzprobleme, ja, und so weiter.
Gewichtszunahme.
Und dann Estriol, das Schleimhauthormon, das im Körper alles befeuchtet. Und wir sprechen nicht nur von der Vagina,
yeah,
ja, sondern von allen Schleimhäuten im Körper. Und die haben wir: Augen, Ohren, Nase, Mund, Magen, Darm, Gelenke und so weiter. Und wenn man sich diese Liste ausdruckt oder hernimmt und einfach mal anfärbelt, dann sieht man ganz gut, wo man denn betroffen ist. Und die Frauen, die gerade starten, sozusagen in die frühe Perimenopause, sind immer von einem Progesteronmangel erst betroffen. Je später wir nach hinten gehen, desto mehr kommt dieser Estradiolmangel dann zum Vorschein. Ja,
ja, super. Bevor wir in die Therapie gehen und auch in die Diagnostik vielleicht noch mal ein bisschen tiefer, möchte ich mal ein bisschen auch über die Männer sprechen. Was seht ihr bei den Männern mittlerweile häufig? Ein Testosteronmangel, Progesteronmangel oder beides?
Beides. Tatsächlich ist es so, dass, also früher hat man gesagt, ab 40 geht die der Androgenpuffer sozusagen sukzessive nach unten, um bei 70 nur noch auf der Hälfte des Wertes zu sein, der Menge an Androgenen, die ein Mann zur Verfügung hat. Ich würde sagen, das ist deutlich nach vorne gerutscht im Lebensalter 35, wenn nicht sogar schon Richtung 30. Also da hat es eine deutliche Verschiebung gegeben. Und ich meine, das sagt jetzt der Hausverstand, wenn ich von was einfach 25 bis 30 Jahre später nur noch die Hälfte habe, dann muss ich in einen Mangel rutschen. Und wenn ich jetzt einen Lebensstil pflege, der das Ganze noch eher verschärft, hohe Stressrate, sagen wir mal wenig guten Schlaf zu gewissen Schlafzeiten und dann vielleicht auch noch eine schlechte Ernährung und eine schlechte Versorgung mit Kofaktoren, die meine Enzyme für die Hormone brauchen, na, dann wird's schwierig. Und das ist tatsächlich das, was wir sehen.
So ist es. Das liegt vor allem auch ein bisschen am DHA, an dem Nebennierenrindenhormon, das natürlich bei Stress en masse verbraucht wird, dann ist schon zu wenig fürs Testosteron übrig. Und jetzt Achtung, auch Männer brauchen Östrogene. Nicht in dem Ausmaß für Frauen. Alle reden immer nur von den Östrogendominanzen. Wir sehen die hier schon auch, aber wir sehen auch in den Absolutwerten Mängel in diesen Bereichen. Das heißt, wir haben hier vielleicht eine bisschen andere Situation wie in den USA. Da ist das noch anders. Das liegt auch daran, wie dort Tiere gefüttert werden, mit welchen Substanzen und wie sich das auswirkt. Bei uns sehen wir schon leichte Östrogendominanzen, aber auch Mängel in diesen Bereichen. Ja, man kommt immer mehr drauf, dass vor allem für die Prophylaxe von Osteoporose, von Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Östrogene jetzt ein bisschen aus dieser Ecke, das wollen wir nicht, gefährlich, alles zu viel, dass die jetzt wieder ein bisschen ins Rampenlicht rücken. Ich bin sehr, sehr froh, weil wir damit wirklich gute Erfolge erzielen, auch bei Männern. Und Progesteron ist für mich eine der, ich sage jetzt, Wunderdrogen schlechthin, weil wir alle ein bisschen von dieser entspannenden Wirkung brauchen. Und vor allem Männer, die jetzt im, wie soll ich sagen, Top-Management-Bereich oder High-Performance-Bereich unterwegs sind, unheimlich vom Progesteron oral abends profitieren, weil das System runterfährt. Weil die gar nicht mehr selber in der Lage sind, was weiß ich, wer hat von denen Zeit, jetzt abends eine Stunde zu meditieren, bevor er in einen Schlummerschlaf fällt. So sieht's in der Realität einfach nicht aus.
Ja. Genau. Und wir haben tatsächlich einfach auch diese Situation, wenn der Stresslevel so hoch ist, dann bedeutet das, es gibt diesen Fachbegriff, das heißt Cortisol-Steal. Das heißt, um dieses hohe Cortisol für das System bereitzustellen und den Menschen überhaupt anpassungsfähig zu halten an das, was den ganzen Tag daherkommt, muss ich Cortisol zur Verfügung stellen. Und wenn ich jetzt ein Übermaß davon brauche, dann klaut der Körper das beim Progesteron weg. Er muss es ja irgendwo hernehmen, irgendwo also herausproduzieren. Und dieses Progesteron fehlt ganz, ganz vielen Männern am Abend zum Entspannen, zum Runterkommen, zum Muskulatur locker lassen können. Also da ist alles unter Spannung. Und dieses alles unter Spannung fordert noch mehr Cortisol an zu Zeiten, wo es eigentlich das gar nicht mehr haben dürfte.
Ja, ja. Ja, ich habe so eine wunderschöne Story oder beziehungsweise eine Patientengeschichte, die sehr häufig auch bei mir in der Praxis war und mittlerweile auch bei uns im Institut immer wieder häufiger kommt. Und zwar Männer, die mit dem Gefühl kommen, okay, sie können nicht gut schlafen, sie können nicht gut durchschlafen, sie kommen am Abend nicht runter, haben einen extremen Libido-Verlust auch. Und dann, als wir im Institut angefangen haben, vor einigen Jahren dann mit auch praktisch uns die Hormone anzuschauen und wir das sozusagen gewusst haben, okay, die Hormone sind wichtig, ja. und wir diese Männer mit Progesteron ausgestattet haben, und zwar mit natürlich naturidentischen Hormonen, kamen diese Männer nach einigen Wochen wieder in die Praxis und ins Institut mit erstens einem ganz anderen Lächeln und auch so dieses Gefühl so, Herr Burzler, ich habe wieder sexuelle Lust, ich habe wieder eine Libido. Ja, das war für die Männer teilweise wirklich das Bedeutsamste. Habt ihr ähnliche Geschichten? Also was sind das für Symptome bei Männern oder mit welchen Beschwerden kommen denn die Männer zu euch, zum Beispiel bei einem Progesteronmangel?
Ja, eigentlich so, wie wir es schon beschrieben haben. Tatsächlich, es dreht sich das Hamsterrad die ganze Zeit. Und das ist dieser Druck und dieses nicht entspannen können so hoch, dass das Leben eigentlich nicht mehr lustig ist. Hm. Also es ist irgendwo so auch dieses, dass man dann fast ein bisschen so Gefahr läuft, dass es, also es rutscht irgendwie ab in Sphären, wo man eigentlich gar nicht hin möchte.
Ja, im schlimmsten Fall haben wir Suizidgedanken, schwere Reizbarkeit, schwere Aggressionen, massive Eifersuchtsthemen. Mhm. Also es geht dann wirklich in diese psychische Symptomecke. Ja, aber was dann eben nicht psychisch ist, sondern biochemisch aufgrund des Progesteronmangels. Und das nicht entspannen können, also nicht mehr runterfahren können und gleichzeitig immer voll im Sympathikus-Tonus drin. Ja, also das macht ein Progesteronmangel, also immer dieses Über, Drüber. Und auch zu glauben, die Energie geht nicht aus und es geht weiter und weiter und weiter.
Und tatsächlich auch so, dass die Männer dann an der Stelle häufig glauben, sie müssen jetzt noch maximal sporteln dazu. Hm. Also dann beginnt diese Phase, wo das Radlfahren, Ausdauerradlfahren, wo Laufen, wo also das dann noch dazu gemacht wird, um das zu nutzen, dass das Cortisol irgendwie vielleicht doch abgebaut wird. Hm. Zur Folge ist aber nur, dass die Cortisolanforderung noch mehr steigt, was eigentlich auf Dauer zu einer Verschärfung der Symptomatik führt.
Hm. Yes. Ja. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Testosteron auch. Ihr habt schon gesagt, Testosteron macht Sinn, schon Anfang 30 eigentlich bei den Männern zu messen. Wie würde hier zum Beispiel dann, wenn wir hier einen Mangel haben, eine Therapie aussehen? Erstmal mit Kofaktoren oder direkt auch mit einer Ersatztherapie?
Also das Erste ist für mich hier wirklich, sich die Klinik anzuschauen. Ja, gibt's hier Beschwerden? Wie ist die Symptomatik? Wie ist das grundsätzliche Wohlbefinden und wofür wird's benötigt? Und das fragen wir ganz genau ab, weil es soll nicht nur in den Muskelaufbau gehen und sonst wohin, sondern fürs allgemeine Wohlbefinden eingesetzt werden. Bei den Männern mit 30, wenn die keine schweren Mängel haben, reicht es oft zum Beispiel mit pflanzlichen Wirkstoffen zu arbeiten plus die Kofaktoren für die ganze Androgensynthese, die meisten leider nicht kennen. Mhm. Das ist das große Problem, dass hier dann falsch gearbeitet wird. Das heißt, das Erste, was wir stärken müssen, ist die Nebennierenrindenachse und da landen wir beim Vitamin C und bei der Pantothensäure. Das ist etwas, wo immer niemand dran denkt und alle immer so, what? Mhm. Ja, C und B5, wie kommt ihr denn jetzt darauf? Das heißt, ich stärke im Hintergrund Cortisol und DHA, DHA als Vorläufer. Dann wird's mit dem Testo meistens schon mal besser. Ja, und dann kann man sich noch was überlegen zu roten und schwarzen Macker, je nachdem, in welche Richtung es denn gehen soll. Dann erst den Lifestyle zu optimieren, richtige Ernährung mit richtigen Trainingsverhalten. Und dann kontrollieren wir erstmal nochmal. Ja, und schauen, was hat sich verändert und verbessert. Wenn das alles nichts bringt, dann können wir wirklich in die Humanstände einsteigen, aber nicht von Anfang an. Also, oder?
Ja, wir sehen unbedingt. Das. Ich würde vielleicht noch das Magnesium ergänzen, einfach weil das für die gesamte Muskulatur extrem wichtig ist und aber auch wieder für die Entspannung und für das Entstehen der Androgene. Also wenn der Komplex einmal wirklich aufgefüllt ist, dann lässt sich, glaube ich, also ganz gut dieses körpereigene Ankurbeln wieder auf den Weg bringen.
Und dann nehmen wir noch das schöne Sekosteroid D3 dazu. Ja, ja, weil das Testosteron nicht nur anregt, ja, sondern auch alles andere drumherum ausbalanciert. Für mich ist das D3 der Hormonmodulator schlechthin. Wir haben unglaubliche Sachen gesehen. Selbst wenn Spiegel zu hoch sind, ja, es herrscht ein D3-Mangel vor, man gibt das, regulieren sich die Hormone runter und umgekehrt. Und zu D3 und Testo gibt es eine Studienlage, die ist fantastisch. Also wer seinen D3-Spiegel nicht kennt, kriegt kein humanidentes Testo, weil erst
das muss man
alle möglichen anderen Dinge mal
gemacht werden. Ja. Ja, hier geht es ja auch wirklich um die Physiologie, ja, dass man die Biochemie bzw. die Physiologie des Körpers versteht und dort auch, wenn natürlich irgendwelche Kofaktoren fehlen, irgendwelche Hormone fehlen, die der Körper eigentlich selber produzieren kann bzw. man leicht einnehmen könnte, jetzt zum Beispiel auch als Vitamin D, es auch gar keinen Sinn macht, dann hier Ersatztherapie zu betreiben.
Ja, na, da gebe ich vollkommen recht. Es wäre ja auch kurzsichtig gedacht, weil wir wollen ja nicht auf lebenslange Dauer eine Abhängigkeit von Hormonen erzeugen, sondern eigentlich wollen wir dem Körper helfen, sich selbst zu helfen. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dann kann ich noch immer ansetzen. Aber der erste Schritt ist einmal gescheit hinhören, schauen, sehen, was hat's für Symptomatik, dann schauen, was kann ich körpereigen unterstützen, wie kann ich stärken, und erst der dritte Schritt sind eigentlich die Hormone dann.
Ja, okay, super. Lass uns mal nochmal zu den Frauen zurückgehen. Ihr habt vorhin schon ein paar Symptome angesprochen, bei den Wechseljahren, bei den Frauen. Es gibt aber auch viele junge Frauen mit Schilddrüsenproblemen, mit dem Thema PCOS, Zyklusstörungen, die häufig auch mit den Hormonen zu tun haben, aber nicht erkannt werden von den klassischen Ärzten und Ärztinnen da draußen. Könnt ihr hier vielleicht ein bisschen drauf eingehen, warum oder wo liegt hier die Problematik eigentlich, dass junge Frauen denken, dass sie diese Zyklusstörungen, die sie haben, monatlich aushalten müssen?
Wo liegt das Problem, dass sie das... Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil zu wenig darüber geredet wird, dass all diese Symptome eigentlich nur eine Ursache haben, und das ist tatsächlich ein Progesteronmangel. Es ist allerdings ganz sicher zu schauen, woher kommt der Mangel und was sind die Ursachen. Das immer wieder dabei, dass wir die Kofaktoren brauchen, damit wir das produzieren können. Und natürlich ist, glaube ich, einfach auch ein Thema, dass also eine Pille in sehr jungen Jahren genommen, die verhindert, dass das körpereigene System die Zeit zum Ausreifen hat, und dann von vornherein schon mal in einen Mangel hineinrutscht. Sicher eine der meisten Ursachen.
Es gibt auch viele Frauen, die kommen schon mit dem Progesteronmangel auf die Welt. Also viele Babys. Ja, das macht's nicht besser, wenn dann niemals Kofaktoren ergänzt wurden. Ja, wenn die Ernährung schlecht ist. Ja, dann verschlechtert sich das immer mehr und immer mehr, und die Probleme beginnen ja dann schon vorpubertär.
Genau. Ja, wovon die Mama nicht viel hat, kann auch das Mädchen nicht viel haben. Das ist tatsächlich eine der ganz großen Ursachen.
Ja. Und also jetzt an alle Frauen und Mädels da draußen, ich kann nur auch von mir sprechen, aushalten, tu mal gar nichts mehr. Ja, weil das ist nicht die Idee, die es grundsätzlich gibt. Ich habe dich in einem anderen Podcast gesagt, wir sind nicht hier, um zu leiden, sondern um zu genießen. Das ist auch einer unserer großen Antriebe, oder? Warum wir das Ganze machen, dass wir eigentlich suggerieren und vermitteln, niemand sollte leiden müssen, alle sollten gut aufgeklärt sein und Möglichkeiten erhalten, diese Imbalancen auszugleichen. Aber ich glaube, wir müssen hier schon viel, viel früher ansetzen. Nicht erst dann, wenn die Probleme da sind im jungen Erwachsenenalter, sondern vorher. Und das wäre spannend, und ich habe dazu noch keine direkte Idee, aber dass man einfach schon Screenings macht im Kleinkindalter und nicht hier mit humanidenten Hormonen reagiert, um Gottes Willen, aber sich einfach anschaut, wie ist so, ja, wie sind die Hormonspiegel in der allgemeinen Bevölkerung schon im Kindesalter.
Zumindest bevor dann der Eintritt in die Pubertät erfolgt. Ja. Weil spätestens dann, wenn da schon zu wenig da ist, dann ist eigentlich das Geschehen schon vorprogrammiert. Dann sind die Krämpfe, dann ist das Schlechtsein, dann ist das Kopfweh vor der Regelblutung. Es ist alles schon da. Und auch das sehen wir, die jungen Mädels werden tatsächlich... Also junge Mädchen mit dieser Symptomatik, wenn ich jetzt einfach bei mir so den Alltag der Apotheke anschaue, sie werden immer mehr und sie werden immer jünger.
Ja. Ihr habt was ganz Wichtiges gesagt, und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, dass sozusagen die Hormonproblematik schon auch im Babyalter beginnen kann, wenn die Mütter sozusagen nicht genug haben, nicht genug Kofaktoren haben oder sonst oder was auch immer. Weil viele denken ja wirklich, ja gut, mein Kind kommt super, also komplett gesund auf die Welt und es funktioniert alles perfekt. Da gibt es dann kaum Mängel, in meiner Muttermilch ist genug drin und so weiter. Das ist halt leider nicht mehr der Fall. Und ich glaube, da dürfen wir auch viel aufklären, aber auch dann wirklich auch aufklären, was ist denn wichtig für die Menschen oder für die jungen Kinder da draußen, für die weiblichen Kinder, für die männlichen Kinder, auch schon vorpubertär. Da kommen mir tatsächlich auch schon ein paar Ideen, da können wir dann tatsächlich noch nach dem Podcast mal drüber reden. Genau. Ja, schön. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte ein bisschen noch auf die Diagnostik eingehen. Das ist ja da wird viel drüber gesprochen. Man kann die Hormone über den Speichel testen, man kann sie über das Blut testen, dann gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen?
Werden wir mal versuchen. Es macht meistens ein Feld einer Diskussion auf. Aber tatsächlich wissen wir eigentlich jetzt aus den letzten Jahren an Erfahrung, im Blut misst man die Gesamtheit der vorhandenen Hormone. Das muss man einfach so sehen. Diese Gesamtheit umfasst alle Hormone, die wir frei haben, die aktiv sind, aber auch alle, die eiweißgebunden zirkulieren im System. Im Speicheltest, das ist die zweite Form des Testens, misst man tatsächlich die freien Hormone und tatsächlich das, was sozusagen die Wirkung des Hormons vermittelt. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Ansätze, die beide ihre Berechtigung haben, aber sich unterscheiden, wann man was wählt. Und tatsächlich ist es so, also ich hoffe mal drauf, dass der Speicheltest in den nächsten Monaten, ich will gar nicht von Jahren sprechen, sondern ich mag einfach, dass das möglichst irgendwann jetzt bald passiert, mindestens gleich wichtig genommen wird wie ein Test, ein Serumtest.
Also für mich ist es so, im Idealfall kombinieren wir beides.
Genau.
Ja, weil dann können wir es viel besser interpretieren. Im Serum sehe ich ja auch noch die Drüsenleistung. Mhm. Das heißt, bei einem gesunden, ja, prämenopausalen Mädchen oder Frau macht ein Serumtest häufig wenig Sinn. Hier sind wir eher im Speichel, in der frühen Perimenopause auch noch, aber dann die mittlere und späte Perimenopause können wir gerne in das Serum wechseln. Trotzdem sehen wir dort dann einfach immer Estradiol kleiner als irgendwas, Progesteron kleiner als irgendwas.
0,1.
Ja, und es wird, ich kann hier das nicht differenziert betrachten und ich kann vor allem keine Quotienten berechnen. Und das ist ja das, was wir im Speichel so lieben, unsere Quotientenrechnerei, weniger die Absolutwerte, sondern wie die Hormone zueinander stehen.
Das heißt, ich kann eigentlich aus dem Verhältnis sehen, das Spannende ist, man kann die Symptomatik nehmen und man kann eigentlich schon, die Stärke der Symptomatik spielt sich im Verhältnis nieder. Also wir können wirklich, wenn wir Symptome hören, dann kann ich schon ungefähr sagen, okay, der Speicheltest schaut so und so aus. Wenn die Symptomatik so ausgeprägt, so stark sind, dann ist es so. Und es ist dieses Verhältnis zueinander setzen macht die Feinheit der Therapieeinstellung nachher möglich, dass ich dann wirklich ganz individuell schauen kann, ich fülle so auf, wie das Mädchen oder die Frau das tatsächlich braucht.
Ja, mir wäre auch wichtig, diese Diskussion eigentlich langsam zu beenden. Ja, und diese Lager müssen wir endlich vermischen, ja, und akzeptieren, was jeder Test kann, welche Möglichkeiten dadurch entstehen. Und dann ist es ja auch noch wichtig, in der Therapie zu schauen, wie appliziere ich Hormone, wie führe ich sie zu. Und das bedingt ja dann auch die entsprechende Methodik danach. Nur darüber denkt fast niemand nach. Es ist ein Unterschied, ob ich transdermal zuführe, oral zuführe, vaginal, rektal, bukal, sublingual und so weiter. Und dementsprechend muss ich auch testen, so ich das will. Wobei ich der Meinung bin, die Klinik der PatientInnen steht für mich immer im Vordergrund. Ja, weil ich will ja wissen, wie geht's dir mit der Therapie? Was haben wir dadurch bewirkt?
Ich finde es immer sehr, sehr spannend, warum sich dann immer so Lager bilden, anstatt wirklich zu schauen, was können wir Gutes sozusagen für den Patienten und für die Patientinnen tun, anstatt...
Genau, es haben nämlich wirklich beide Tests ihre Berechtigung. Ja. Und wenn wir die zusammenlegen, dann entsteht das komplette Bild.
Ja, ich glaube, ein großes Thema dahinter ist ja auch, dass viele Therapeuten und Ärztinnen genau zu dieser Thematik nicht ordentlich aufgeklärt sind, obwohl es vielleicht teilweise sogar ihr Fachgebiet ist. Und das erlebe ich leider immer wieder. Und das werdet ihr auch erleben sozusagen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir darüber sprechen und auch die Therapeuten und auch die Ärztinnen hier, die diesen Podcast hören, vielleicht anregen, sich vielleicht ein bisschen mehr noch damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich muss nicht nur die klassischen Hormone geben, die die man hier draußen gibt, sondern auch natürlich mich damit zu befassen, wie kann ich denn mit naturidenten Hormonen therapieren, wie kann ich die Kofaktoren hier geben, aber was kann ich hier noch andere Dinge machen und welche unterschiedliche Diagnostik gibt es denn da hier auch noch, außer Blut zum Beispiel. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch Stunden darüber sprechen, über den Unterschied zwischen naturidentischen Hormonen und den künstlichen Hormonen. Ich möchte aber heute noch mal drauf einsteigen, weil du heute, ihr habt eine Sache gesagt, und zwar, es gibt einen Unterschied davon, ob man transdermal oder oral das Ganze gibt oder zum Beispiel vaginal oder wie auch immer. Wollt ihr hier mal kurz drauf eingehen? Also die erste Frage ist, was ist der Unterschied zwischen naturidentischen Hormonen oder humanidenten Hormonen und den künstlichen Hormonen? Und dann gehen wir mal noch auf die ganze Applikation vielleicht ein.
Gut,
also ganz, ganz chemisch gesprochen,
ja.
Definieren wir mal. Also jedes körpereigene Hormon hat eine ganz normale chemische Strukturformel. Und künstliche Hormone nehmen sich die biologische Grundformel unserer Hormone sozusagen zu eigen und verändern aber an den prägnanten Positionen, das ist die Position 73, das ist ganz egal, aber an diesen Positionen wird chemisch verändert. Das bedeutet, dass das Hormon, das chemisch hergestellte Hormon, zwar noch an den Rezeptor passt und auch schließt, aber die Verweildauer am Rezeptor ist anders, der Abbau erfolgt anders. Also man macht mit dieser chemischen Veränderung an der Strukturformel des körpereigenen Hormons man erzeugt eine andere Wirkung. Und diese andere Wirkung bedingt, dass in der Folge die körpereigenen Reaktionen tatsächlich anders sind. Das ist ja, liegt der Pille zugrunde. Deswegen kann man ein Gestin zur Empfängnisverhütung verwenden, während das Progesteron das nicht kann. Ganz einfach.
Ja. Mir wäre auch wichtig, in dieser ganzen Diskussion die Dinge beim Namen zu nennen, wie sie sind. Weil auch humanidente Hormone, die der körpereigenen Struktur entsprechen, sind synthetisch. Ja, das ist nicht jetzt hier, wir haben jetzt hier die Jamswurzel und es ist alles biologisch, völliger Quatsch. Ja, wir sprechen sozusagen von Derivaten oder von konjugierten Hormonen oder eben von dem Hormon selbst. Das heißt, wenn wir Progesteron sagen, ist es humanident. Ja. Wenn wir 17-Beta-Estradiol sagen, ist es humanident. Und die sogenannten künstlichen, so wie wir sie bis jetzt bezeichnet haben, was aber ein bisschen fehl- und irreleitend ist, heißen dann eben Ethinyl-Estradiol zum Beispiel.
Ja. Man hat es genau an dieser Position 17, nämlich eine Dreifachbindung. Diese Veränderung bewirkt, dass der Rezeptor sich anders schließt oder gar nicht richtig schließt. Und damit habe ich eine andere Verweildauer und auch im Abbau des Abbauweges ein anderes Vorgehen.
Ja, und dass wir bei der Antibabypille keine humanidenten Hormone zuführen wollen, ist, glaube ich, auch allseits bekannt. Wir wollen Rezeptoren blockieren, um die körpereigene Hormonproduktion zu drosseln, um einen verhütenden Effekt zu erzeugen. Das hat ja alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, dass wenn wir darüber sprechen, müssen wir einfach das ganz klar differenzieren. Und der Begriff Gestagene wird so falsch gebraucht. Gestagene ist der Überbegriff für alle progesteronähnlichen Stoffe. Und ein Gestagen ist nicht automatisch ein Derivat.
Ja.
Ja. Ich glaube, da das ist wirklich wichtig aufzuklären. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was ist denn, weil es wird ja dann häufig in den Wechseljahren, werden dann Östrogene gegeben, was auch immer, bei den klassischen Frauenärzten, in Anführungsstrichen die künstlichen Hormone. Und dann gibt es dann natürlich die humanidenten Hormone. Wollt ihr hier mal vielleicht auf den Unterschied der Therapie eingehen? Und dass es meines Erachtens durchaus sinnvoll ist, hier mit humanidenten Hormonen zu arbeiten, in den Wechseljahren zum Beispiel.
Ja, ich fange kurz an und du ergänzt, weil das ist, ja. Ich glaube, dass tatsächlich die bioidente bzw. humanidente Hormontherapie in den Wechseljahren schon Standard ist. Ganz wenige verschreiben hier wirklich noch künstliche Hormone, aber wir unterscheiden zwischen den Fertigarzneien und den individuellen, komplex hergestellten magistralen Rezepturen. Und jetzt übergebe ich an Heike, die den Unterschied hierzu erklärt.
Es ist tatsächlich so, in der Standardtherapie eines pharmazeutischen Produkts wird eine Dosis sozusagen pro Tagesanwendung verabreicht, die fix festgelegt ist, weil der Beipackzettel gibt dann vor, 1 Milliliter eines Gels enthält so und so viel Milligramm. Wenn ich jetzt aber eine Speicheltestauswertung habe, einer Frau, gerade perimenopausal, wo dann dieses Gap entsteht, wo das Estradiol innerhalb weniger Monate dramatisch sinkt. Das erkennt man übrigens daran, dass dann schlagartig die Schlafstörungen zunehmen. Das geht binnen Tagen und Wochen. Man denkt, was ist jetzt auf einmal los? Wieso schlafe ich nicht mehr? Das ist das sichere Indiz, dass neben dem Progesteron jetzt auch das Estradiol gesunken ist. Und diese Phase, wo dieser Wechsel tatsächlich so sichtbar wird, habe ich die Möglichkeit, in einer individuell angefertigten Creme- oder Gelzubereitung das Verhältnis meines Mangels genau so abzubilden, indem ich das Produkt so anfertige, dass es passend ist für mich, genau in dieser Situation und an dieser Stelle. Und das ist für mich der eigentliche Vorteil dieser Anfertigungen, weil ich muss niemanden überschütten mit großen Mengen Hormonen, die das System ja dann auch wieder loswerden muss und die dann tatsächlich auch wieder im Trinkwasser landen, wenn es zu viel ist. Und tatsächlich bin ich so mit der minimalsten Dosierung die maximalste Wirkung zu erzeugen. Das ist die Prämisse und deswegen glaube ich, dass individuelle Anforderungen einfach extrem wichtig sind und noch mehr wichtig werden.
Ja, super. Ich fasse einfach mal noch mal ein bisschen zusammen. Wir haben jetzt sozusagen einmal über die Symptome gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, sich mit den Hormonen zu beschäftigen. Kurz über Diagnostik und jetzt über Therapie. Wir könnten jetzt noch so viel tiefer noch ins Detail gehen. Aber wir sind tatsächlich auch schon am Ende von der Zeit angekommen oder von unserem Podcast angekommen. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal in den nächsten Monaten eine weitere Folge machen, wo wir ein bisschen noch ins Detail gehen. Was mir wichtig ist, in diesem Podcast jetzt hier allen mitzugeben, ist, dass ihr euch bitte mit euren Hormonen beschäftigt. Wir alle leben mittlerweile ein Leben, haben einen Lebensstil, der vielleicht teilweise sehr stressig ist. Und wir sehen einfach, ich sehe das in meinem Freundeskreis, jeder, den ich messe, leider. Ich habe keinen männlichen Freund getroffen, der keinen Progesteronmangel aktuell hat. Und das ist echt dramatisch. Und ich kann es einfach nur den Jungs auch sagen, hey, lasst mal eure Hormone checken. Aber natürlich auch die Frauen, schaut euch eure Hormone an. Und ich glaube, wir haben jetzt hier in der Podcast-Folge ganz viel gezeigt, warum es so wichtig ist, sich die Hormone anzuschauen, aber auch, dass jeder davon heutzutage in der Welt, in der wir heutzutage leben, betroffen ist. Liebe Heike, liebe Katharina, schön, dass ihr da wart. Möchtet ihr vielleicht noch einen abschließenden Satz oder Sätze dazu sagen, was ihr vielleicht noch mitgeben möchtet?
Ich finde Katharinas Satz immer so super. Wir sind nicht hier, um zu leiden, sondern wir sind hier, um das Leben zu genießen. Und ein genussvolles Leben geht nur dann, wenn das Hormonsystem aufgefüllt ist.
Ja, oder? Super.
Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nö.
Perfekt.
Wir werden für alle hier in die Shownotes ein paar Links hinterlegen, weil ihr habt jetzt ganz, ganz viel gehört. Ihr habt eine App gehört, ihr habt das Hormonnetzwerk von den beiden gehört. Wir werden es alles verlinken. Guckt euch dort um und ich kann euch wirklich nur sagen, beschäftigt euch damit, weil das ist echt was sehr Bedeutsames. Und es, Katharina, du sagst es ja so schön, es geht um die Qualität des Lebens. Mhm. Die Hormone beeinflussen uns einfach so, so stark. Und ich glaube, vielen Menschen ist überhaupt nicht klar, wie stark uns die Hormone eigentlich beeinflussen und welche Lebensqualität sie uns wieder zurückgeben können, wenn wir hier ein Gleichgewicht in den Hormonen schaffen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen.
Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.